Guten Morgen, ich freue mich auch, euch zu sehen. Und wir machen heute Fortsetzung mit der beliebten Predigtreihe zum Thema Verzicht. Ja, alle freuen sich. Und heute wartet ein besonderer Leckerbissen auf dich, denn endlich geht es tatsächlich ums Fasten. Ja, da freust du dich doch, oder? Ich habe auch überlegt, wie ich dieses Thema Fasten einleite. Mein erster Gedanke war, frag doch mal, wer hat denn schon mal, ne, vielleicht länger als einen halben Tag oder so. Aber ich habe gedacht, das ist total unpädagogisch, weil so unser unerlöstes Ich denkt, endlich kann ich es mal zeigen, ne, dass ich schon mal länger als 24 Stunden verzichtet habe. Und die anderen denken sich, ich schaff's nicht. Ja, ich habe es vielleicht schon probiert, aber irgendwie ist es doch schwer. So. Wir wollen zu diesem Thema gleich festhalten, hier geht es auch nicht irgendwie um ein Schaufensterglauben, so von wegen, was könnte ich mal zeigen, was ich alles drauf habe oder was kann ich mir selber zeigen, ja, wie willensstark ich bin, wie entschlossen. Da sagt Gott, kannst ruhig machen, aber die guten Gefühle, die du dann dabei hast, war schon alles. Ja, mehr gibt's dann nicht. Sagt Jesus selbst. Und von daher müssen wir entspannt an das Thema rangehen und die verborgene Qualität darin versuchen zu fassen. Ich nehme dich zunächst einmal mit hinein in die Erfahrung einer Frau und du fragst dich, wenn du die tatsächlich stattgefundene Geschichte, also diese Frau hat das wirklich so erlebt, wenn du das hörst, denkst du dir, was wird das wohl mit Fasten zu tun haben? Ich hoffe, das erschließt sich ein bisschen. Also diese Frau lebte vor allem als Hausfrau. Und sie war mal wieder zu Hause, die Kinder waren in der Schule, sie spülte mal wieder das Geschirr. Und plötzlich stand da eine Frage vor ihr. Und die Frage lautete ganz einfach, ob sie denn eigentlich weiterhin spülen, putzen und waschen will. Das war für sie und auch für alle anderen jahrelang das Allerselbstverständlichste, dass sie für alle und für alles sorgt. Und sie merkte und fragte sich, ist das mein Leben? Dann hängte sie ihre Schürze weg, packte einige wenige Sachen ein und ging. Sie rief dann abends ihren Mann an, um zu sagen, dass sie nun nicht mehr nach Hause zurückkommen werde. Sie rief dann in den folgenden Wochen immer mal wieder an, um sich nach der Familie zu erkundigen. Der Mann wollte natürlich wissen, wo sie ist, aber das verriet sie nicht. Er flehte sie sogar an, mehr als einmal, doch zurückzukommen oder zumindest zu sagen, wo sie steckt. Aber es blieb ohne Wirkung. Um seine Frau dann ausfindig zu machen, engagierte er einen Detektiv. Das geht tatsächlich. Und der kam dieser Frau tatsächlich auf die Spur. Es zeigte sich, sie war einige hundert Kilometer in einem kleinen Ort, wohnte in einem kleinen Zimmer über einem kleinen Café, in dem sie auch arbeitete. Der Mann brach zu ihr auf. Als er dann bei ihr angekommen war, klopfte er an die Tür und sie öffnete. Und als sie ihn sah, sagte sie kein Wort, sondern sie ging einfach in ihr Zimmer. Sie ließ die Tür offen, sie ging in ihr Zimmer, setzte sich. Der Mann verstand diese Geste, er setzte sich zu ihr und sie schwiegen dann erst einmal lange. Und ohne ein Wort zu sagen, packte sie dann ihre Sachen, hatte die Tasche in der Hand, ging zur Tür und schaute ihn an. Und er stand auf und sie gingen. Auch im Auto gab es erst einmal eine längere Zeit des Schweigens, aber irgendwann brach dann der Mann sein Schweigen und sagte, ich habe dich so oft am Telefon angefleht, sogar unter Tränen, doch zurückzukommen. War dir das egal? Fragte er. Und die Frau sagte daraufhin, ich zitiere sie, Ich habe deine Worte gehört, aber erst als du zu mir kamst, weil du mich gesucht hast, konnte ich wirklich glauben, dass ich dir etwas bedeute. Und ich möchte gerne mit dieser persönlichen, sehr persönlichen Geschichte dieser Frau deutlich machen, dass es in unserem Leben einen Ausdruck gibt, der über das Reden hinausgeht. Ja? Denn geredet hat der Mann ja eigentlich genug, aber es gab in seinem Leben einen Ausdruck, der mehr bedeutete als Worte. Er setzte ein Zeichen. Und wenn wir so Reden hören von Politikern oder Vorträge, dann steht da manchmal drunter, es gilt das gesprochene Wort. Ja? Aber das ist nicht immer so, denn es gibt auch eine leibhaftige Botschaft. Ja? Eine leibhaftige Botschaft, die das, was wir sagen, glaubwürdiger macht, bedeutungsvoller macht oder überhaupt erst glaubwürdig macht. Eine leibhaftige Botschaft. Und das bringt mich zum Thema Fasten. Und ich frage mich, vielleicht fragst du dich auch, was wird das wohl heute werden? Was willst du uns geben? Was hättest du gerne? Möchtest du uns theologisch informieren? Nein, ich möchte dich nicht theologisch informieren. Das kannst du selber. Ne? Kannst dir irgendeinen guten Artikel über Fasten durchlesen, dann weißt du vielleicht mehr als ich. Aber ich möchte dich nicht theologisch informieren. Ich möchte, dass wir uns fragen, machen wir vielleicht einen kleinen Schritt, ich rede bewusst von einem kleinen Schritt, in eine geistliche Übung, die die Gläubigen aller Zeiten gelebt haben. Aller Zeiten. Und wir wollen uns fragen, ja warum auch? Also warum haben sie das gelebt, das Fasten? Ich nenne diese Predigt Fasten, Platz schaffen für mehr Leben. Und ich muss mal gleich sagen, ich musste nicht erst gefastet haben, um zu wissen, dass Fasten nicht zu den, dass Hunger nicht zu den schönsten Gefühlen im Leben gehört. Ja? Also da sind wir uns schlagartig einig. Es ist ja auch so eine Bedürfnislage, die wir an uns selbst im Körper und im Geist erfahren, die wahrscheinlich zu den größten Antrieben in unserem Leben gehört. Ja? Hunger, das ist ein elementares Bedürfnis, vielleicht der stärkste Appetit, den wir so kennen. Und da will einem erst einmal nicht auf Anhieb einleuchten, welche Vitalität im Fasten liegen könnte, welche Klarheit und auch welche Kraft. Im Englischen gibt es einen Begriff, der die Fastenzeit beschreibt oder der ein Begriff ist für die Fastenzeit. Die nennen das nicht Fastenzeit, die nennen das Lent. Und dieser englische Begriff ist abgeleitet oder hat ganz viel zu tun mit dem Begriff, den wir von Lent kennen. Der Lent ist da, ne? Der Frühling, ein alter Begriff für den Frühling. Also Lent und Lent hängen zusammen. Und die frühe Kirche hat in der Fastenzeit einen spirituellen Frühling gesehen und wollte ihn in dieser Weise geistlich begehen, dass da wieder etwas aufbrechen kann. Und wenn man das so sieht, dann denkt man, es ist vielleicht doch nicht nur Verzicht auf alles andere und wir quälen uns da irgendwie durch, sondern vielleicht kann man da positiver drauf schauen und unter Umständen auch positiver drauf zugehen. Vielleicht kehrt das Gegenteil ein, dass wir durch das Fasten nicht geschwächt werden und so halbwelk durch die Gegend trotten, sondern vielleicht ist da eine Vitalität drin, die unser Leben leichter, klarer und auch irgendwie eindeutiger macht. Und das ist doch ein Wunsch, den ich habe und den teilen wir doch miteinander. Ja? Eindeutig, klar und leichter zu leben. So. Und damit ist schon mal ein wichtiges Fastenmotiv angesprochen. Es geht um was Positives, nicht um Verzicht, sondern es geht darum, wie sich eine Tür öffnen kann, eine Tür zu Gott hin, aber auch eine Tür zu uns selbst hin, ja, durch die nicht nur bei Gott was ankommt, sondern auch bei uns was ankommt, was so vielleicht nicht angekommen wäre. Es geht im buchstäblichen Sinne um einen Freiraum, um einen spirituellen Platz. Ja, ich sage nicht, dass Fasten an sich schon der Inhalt ist. Nein, das ist eine Form. Wir schaffen Platz und dürfen uns überraschen lassen, was dann in diesem Platz findet. Ich habe schon gesagt, zu allen Zeiten der Christenheit und auch im Alten Testament war Fasten eine gelebte Praxis. Und nicht nur von einigen Spezialisten, sondern das war in gewisser Weise im Glaubensleben selbstverständlicher als heute. Bei den Moslems ist es auch noch selbstverständlich, dort im Ramadan, ja, wo kennen wir sonst noch Fasten? Ganz klar, ne? Diäten, das ist ja auch sehr beliebt, oder weiß ich nicht, wie ich das sagen soll, dann Heilfasten, da höre ich auch sehr viel Gutes, ne? Wenn der Körper entgiftet, wenn man mal so die Energien auch abbekommt, die sonst das Verdauen und Verarbeiten verbrauchen würde. Es gibt auch noch das politische Fasten, also das ist dann eher so der Hungerstreik. Ne? Aber man muss ein bisschen auf Abstand gehen zu diesen Formen des Fastens, weil die Bibel meint damit etwas wesentlich Selbstständigeres, was ganz Eigenes. Ich möchte mit euch zusammen mal an einige Bibelstellen anklopfen, um uns einfach mal eine Vorstellung zu verschaffen, wo hat denn das wie stattgefunden? Ich sage nicht, dass das jetzt abschließend ist, aber einfach mal, dass sich so ein bisschen ein Bild zusammenstellt. Fangen wir mal mit einer ganz elementaren Aussage an, die kommt aus der Bergpredigt von Jesus. Dort sagt Jesus, wenn ihr fastet, ja, aber er meint eigentlich immer, wenn ihr fastet. Jetzt denkst du dir, aber das steht da nicht. Ne? Immer, das setzt ja voraus, dass es öfter passiert als nur gelegentlich oder zufällig. Immer, wenn ihr fastet. Warum glaube ich, dass das hier gemeint ist, immer, wenn ihr fastet? Weil in den Stellen, wo er beispielsweise über das Spenden spricht oder über Gebet, in der gleichen Weise beginnt. Er sagt dann, wenn ihr betet oder wenn ihr spendet. Und er meint damit sicher nicht, also sollte es mal zufällig passieren, dass ihr betet, dann gilt Folgendes. Ne? Sondern er sagt, immer wenn ihr betet, dann habt vor Augen das. Versteht ihr? So. Also Jesus meint damit auch, es darf ruhig ein Teil des eigenen Glaubenslebens werden. Jetzt lese ich mal diese Stelle, Matthäus 6. Wenn ihr fastet, immer wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Ne? Was? So von wegen die Aufmerksamkeit, so von wegen, toll, dass du das kannst. Jesus sagt, dann war's das. Mehr gibt's nicht. Darfst dir nichts mehr versprechen. Von Gott nicht. Wenn du fastest, pflege dein Haar, wasche dir dein Gesicht, wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, auch in deinem Bauch, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Ich denke, dass Jesus hier zwei Dinge mindestens betonen möchte, nämlich, das sagt er ja, bitte keine verwelkende Leidensmiene, ja, erscheine anderen nicht als Jammergestalt, denn das würde verleugnen, was das Fasten eigentlich dir geben soll, nämlich Vitalität. Ja, setze dir selbst das Zeichen, dass du dich selbst vitalisierst, indem du in diese geistliche Übung reingehst. Denn was zunächst aussieht wie Schwächung, ja, ich faste, ne, ich bin ganz zittrig, das wird sich von Gott her verwandeln in Vitalität. Der andere Punkt, der mir auffällt, ist, dass wir ja ganz tief in uns Belohnungssysteme haben. Jeder von uns hat sie in uns tiefsitzende Belohnungssysteme. Also nach einem langen, arbeitsreichen Tag, ne, dann erstmal jetzt was Vernünftiges essen, was richtig Gutes und dann ein bisschen belohnen durch Ausruhen und mal gucken, was im Fernsehen kommt oder Bestellungen vornehmen, ein bisschen Alkohol trinken, um runterzukommen. Das sind ja alles Ausdruck eines tief in uns sitzenden Belohnungssystems, so von wegen, jetzt mal bitte was Schönes. Ne? Und gerade, das beobachte ich an mir, gerade in Zeiten der Unzufriedenheit oder der Anspannung werden diese Belohnungssysteme noch lauter. Ne? Also wenn ich gestresst bin oder so, ja, dann fange ich gerne mal an zu essen. Mehr als ich eigentlich Hunger habe. Ich denke, diese Leere oder diese komischen Gefühle, das muss ich jetzt irgendwie zustopfen. Ne? Ja, also diese Belohnungssysteme verlangen in uns nach Nachschub. Und das Schwierige daran ist, es gibt ja doch so viel, womit wir uns über uns selbst hinwegtäuschen wollen. Ja? Es gibt so vieles, womit wir uns über uns selbst hinwegtäuschen wollen, mit dem wir über unsere eigenen Bedürfnisse hinweggehen wollen. Und dann glauben wir irgendwelchen falschen Versprechungen, so von wegen, schau die Sendung und es geht dir besser oder bestell dir was. Aber wir werden dann womöglich doch in der eigentlichen Frage leer zurückgelassen. Und Jesus sagt, der Freiraum, der durch das Fasten entsteht, der Platz, den wir schaffen, wird von Gott gesehen und wird von Gott genutzt. Und Jesus sagt, dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dich belohnen. Ja? Es gibt noch ein anderes Belohnungssystem, wo Gott sagt, das hat mit mir zu tun und das bin ich selbst. Es gibt in der Bibel kein Gebot zu fasten. Ne? Kannst du lange suchen, gibt's nicht. Aber trotzdem haben es sehr, sehr viele Menschen gemacht. Ich nenne einige, also Mose, David, Esra, Nehemia, Esther, Daniel, Jesus selbst, seine Jünger, Paulus und in der Apostelgeschichte lesen wir die ganze Gemeinde. Und möchte jetzt nochmal fragen, was waren eigentlich so Motivlagen für diese geistliche Übung? Ich stelle uns mal vier vor. A, um die Ernsthaftigkeit des Anliegens zu unterstreichen. Die Ernsthaftigkeit des Anliegens. Zwei Stellen dazu, Esra 4. Da sagt Esther, geh und ruf alle Juden zusammen, die in Susa leben. Fastet für mich. Esst und trinkt 3 Tage und Nächte lang nichts. Auch ich und meine Dienerin wollen ebenso fasten. Dann will ich zum König gehen, obwohl es gegen das Gesetz verstößt. Das war also für die Community der Juden im Perserreich eine höchst existenzielle Fragestellung. Und Esther sagt, wir müssen uns jetzt geistlich präparieren und unterstreichen, dass es hier um was geht. Oder 2. Chronik 20, da fürchtete sich der König Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, Jahwe zu suchen. Und er rief ein Fasten aus in ganz Juda und versammelte sich, um von Jahwe Hilfe zu suchen. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass bei der Belagerung der Türken von Wien, also die Belagerung von Wien, der damalige König auch ein Fasten ausrief für die ganze Bevölkerung, ne? Dass sie Buße tun sollten und die Ernsthaftigkeit der Bedrohung vor Gott signalisieren sollte. Ja, und das findet jetzt sozusagen auch eine Fortsetzung. B, als Zeichen der Betroffenheit über eigene und fremde Fehler. Jona. Und Jona rief, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Also der hat ihnen gar nichts gesagt, außer noch 40 Tage und Gott macht euch platt. Punkt. Ne? Der hat die nicht gewinnen wollen. Und geistlich kommt bei diesen Leuten etwas in Bewegung und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Und der König sprach, jeder soll umkehren von seinem bösen Weg. Ein nationaler Aufbruch. Und bei Daniel ist es so, dass Daniel auch für sein Volk fastete, ne? Weil er sah, ihr seid auf einem verkehrten Weg. Also auch Betroffenheit über fremde Fehler. C, als Zeichen der geistlichen Ausrichtung. Hier ist Jesus eine ganz wichtige Adresse. Ich lese mal Matthäus 4. Jesus wurde von dem Geist in die Wüste hinausgeführt. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Jesus geht vom Geist geführt, ist also kein frommer Wille, der sich hier zeigt, sondern er wird vom Geist geführt, geht in die Wüste und fastet dort 40 Tage. Es ist eine Zeit der persönlichen Ausrichtung, unmittelbar bevor er in die Öffentlichkeit tritt, und er macht sich leer, ja, um ganz viel fassen zu können von dem, was sein Vater sich von ihm wünscht und worum er ihn bittet. Er macht sich leer, um den Willen seines Vaters fassen zu können. Und im Anschluss an diese Zeit tritt dann der Satan auf Jesus zu und versucht ihn. Wir kennen diese Geschichte vielleicht, Matthäus 4, und der Satan kommt und sagt: Jesus, wäre ein bisschen mehr Unabhängigkeit nicht schön? Fehlt dir nicht so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit der anderen? Wäre nicht ein bisschen Image und auch Macht gut für dich, statt diese steinige Landschaft hier? Und also so richtig passt das nicht zum Messias. Du brauchst mehr. Ja. So, aber Jesus hat sich 40 Tage im Verzichten geübt. Und das hilft ihm jetzt, auf diese fragwürdigen Angebote des Satans zu verzichten. Ja? Es stärkt seine geistliche Kraft. Eine dritte und letzte Motivlage: in Zeiten wichtiger geistlicher Entscheidungen und geistlicher Aufgaben. Hier geht es um die Gemeinde, Apostelgeschichte 13. Während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, entstand ein geistlicher Freiraum. Und der Geist sagte: Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie in die Mission ziehen. Okay, ich hoffe, dass die Bibelstellen so ein bisschen die Vorstellung wecken bei uns, dass wir sagen können: Ja, doch, kann man schon gebrauchen. Ja, so die Praxis des Fastens. Und zum Schluss hörten wir auch noch, dass Gebet mit Fasten zusammenhängt. Und das eine begleitet das andere und stärkt das andere. Denn auf eine von mir nicht wirklich zu erklärende Weise ist die Verbindung von Gebet und Fasten in einem höheren Grad oder in einer stärkeren Weise wirksam für die Gegenwart Gottes, als wenn nur gebetet wird. Ich sage jetzt nicht, hör auf zu beten, weil du fastest ja nicht. Das will ich nicht sagen. Aber an den wichtigen Stellen zeigt es sich, dass die Verbindung von Gebet und Fasten die Wirksamkeit für die Kraft Gottes stärkt, als wenn man nur beten würde. Es ist aber hier immer wichtig herauszubekommen, wo möchte denn Gott, dass ich faste? Nicht einfach drauf losbrettern, sondern ein geistliches Gespür entwickeln. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, und ich möchte auch noch mal betonen, und das ist mir eigentlich wichtig und das finde ich daran auch so schön. Paradoxerweise steht das Fasten inhaltlich in einem Zusammenhang mit Sättigung. Ja? Paradoxerweise steht Fasten in einem Zusammenhang mit Sättigung. Schon David kannte eine Speise und Sättigung, die mit Gott zu tun hatte. Ich lese mal Psalm 17, der letzte Vers. Ich aber werde dein Angesicht sehen, weil ich nach deinem Willen lebe. Wenn ich erwache, will ich mich satt sehen an deiner Gestalt. Das ist doch super, oder? Sich an Gott satt sehen. Und als ich diesen Vers vor Jahren einmal las und er mich berührte, habe ich gedacht, so will ich jetzt jeden Morgen beginnen. Ich stehe morgens auf und sage: Guten Morgen, Gott. Ja? Lieber Vater, Jesus, Geist Gottes, ihr seid da, ich bin da. Ne? Wie schön. Erst einmal gucken, dass Gott da ist und dass er uns entgegenleuchtet mit den Augen seiner Liebe. Und warum sage ich das? Wir müssen uns größer begreifen als so ein unkontrolliertes Appetitbündel. Ja? Ja, das gibt's ja. Ne? Also, ich weiß, was Hunger ist. Ich weiß aber auch, was pappsatt ist. Aber wir sind mehr. Und was will ich damit sagen? Wir müssen uns größer begreifen. Der körperliche Hunger weist eigentlich auf einen Hunger hin, der tiefer liegt in uns. Ja, ich nenne mal Stichworte wie Sinn, Ansehen, aber oder auch Geborgenheit, Selbstlosigkeit, Hingabe. Das ist ein Hunger in dir. Glaub nicht, dass du damit zufrieden bist, wenn du immer nur entgegennimmst. Nein, du bist im Bilde Gottes geschaffen. Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du jemanden zum Herrn, der sagt, ich bin ein Diener. Ja? Und dieses Gehen, dieses Jesusgehen, das tickt auch in dir. Du möchtest selbstlos sein. Und wenn wir diese größeren Bedürfnislagen, diesen tieferen Hunger nicht gestillt bekommen, ja, was machen wir dann? Beschäftigen uns halt mit dem kleineren Hunger und versuchen irgendwie mit den Appetithappen unseres Lebens davon zu kommen, aber das reicht dann nicht. Der Hunger ist zuallererst, ein spiritueller Zustand. Ja? Ich habe einmal ein Zitat gefunden, ich weiß leider gar nicht mehr, wie man diesen Vornamen ausspricht. Ah ja, du weißt es, du bist Französisch Native Speakerin. Wie nochmal? Ich krieg's trotzdem nicht hin. Also in gut deutscher Weise heißt er jetzt Teilhard. Teilhard, wo ist er denn? Desjardins. Wir sind nicht körperliche Wesen, die geistliche Erfahrungen machen. Wir sind vielmehr geistliche Wesen, die körperliche Erfahrungen machen. Ja? Hunger ist vor allen Dingen ein spiritueller Zustand. So, und im Johannesevangelium sehen wir Jesus, wie er mit seinen Jüngern unterwegs ist. Ne, er war ja ein Wanderprediger und dann kommen sie da irgendwo recht abgekämpft an einem Brunnen an, Johannes 4, und sie merken, oh, lange Wanderung, endlich ein Brunnen, aber trotzdem der Bauch knurrt, wir brauchen was zu essen. Jesus, wir haben nichts zu essen. Ja, dann geht in die Stadt und kauft was. Und als sie zurückkommen, sehen sie, wie Jesus mit einer Frau spricht. Und sie denken sich, hey Jesus, weißt du nicht, dass das eine Samaritanerin ist? Also mit der spricht man eigentlich nicht. Ne? Das ist eine Gläubige dritter Klasse, lass die mal schön in Ruhe. Und die Frau kommt an diesem Brunnen innerlich am Verdursten und trifft auf einen hungrigen Jesus. Warum geht sie zu einer Gelegenheit zum Brunnen, wo alle sagen, wir halten jetzt Siesta, weil draußen sind 45 Grad. Sie will von niemandem gesehen werden. Sie will niemanden treffen und holt dann in dieser Mittagszeit ihr Wasser. Und Jesus öffnet sich ihr und sie öffnet sich ihm und plötzlich fließt Wasser in ihr Leben. Sie fühlt sich umarmt. Sie fühlt sich angenommen. Sie kann ihre Schuld anschauen und merkt, Gott schickt mich nicht in die Wüste, sondern er umarmt mich. Ne? Völlig. Und sie wurde von 5 Männern bisher umarmt und alle haben gesagt, danke, das war's. Innerlich am Verdursten und dann plötzlich kommt eine Umarmung in ihrem Leben, wo sie merkt, ich komme jetzt endlich an. So. Und dann kommen die Jünger und sagen, ja, Jesus, die schickst du jetzt mal weg und jetzt mal lecker essen hier. Und Jesus sagt, ich muss euch mal was sagen, es gibt noch was anderes, was ich zu mir nehme und was mich viel mehr stärkt als Brot. Hören wir ihn. Jesus erwiderte, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Das ist meine Nahrung. Davon lebe ich nicht. Danke für euer Brot. Aber das ist nicht meine erste Adresse, wenn es darum geht, was mich vital erhält. Es ist Gott und was er sich von mir wünscht, dass ich im Willen des Vaters bin, dass er, der Vater und seine Liebe durch mich weiterfließen kann, das stärkt mich viel mehr, als es Brot könnte. Und ich konnte dieser Stärkung und dieser Speise, ich habe sie schon gekostet und sie ist gut. Auch für dich. Hunger heißt, es gibt einen, Fasten heißt, es gibt einen Hunger in uns, der ist tiefer angelegt, als nur Mahlzeit zu sagen. Ich möchte nochmal betonen, Fasten ist nicht so eine Art Teststrecke, wie willensstark du sein kannst. Und man kann sich darin gefallen. Wurde auch schon gefragt, ja, hast du das schon mal gemacht? Und ich erinnere mich, dass ich auch mit so einem gewissen selbstgenügsamen Gefühl so, ja, schon, ja, wie lange denn? Na, so lange, Bitte nicht auf dieser Motivlage ausrutschen. Jesus sagt, das war's dann schon. Ne? Die guten Gefühle, die dann kommen, ist das Ende vom Lied. Lass den Vater ins Verborgene sehen. Es soll nicht darstellen, wie viel Karat deine Frömmigkeit hat, meine Frömmigkeit hat, sondern das Motiv ist ein anderes, dass wir merken, wo meldet sich mein Herz, wo könnte ich hier etwas unterstreichen, wo könnte ich Gott ein Signal setzen, wo könnte ich mich für einen anderen stark machen, wo könnte ich etwas lösen, wo Jesus sagt, das kannst du nur lösen durch Gebet und Fasten, ja? Da gibt es keine Antworten drauf, die mit deinem Wissen zu tun haben oder mit deiner Erfahrung oder was du sonst über dich Gutes sagen könntest. Es gibt einen Schlüssel, der nur da liegt, sagt Jesus, im Gebet und im Fasten. Und das meint deine eigene Situation, das meint auch die Situation eines anderen. Wenn ich Menschen sehe, wie sie sich innerlich stärker und stärker verheddern oder wie ihr Leben immer mehr droht, verkorkst, zu werden, dann kann das ein Weg sein, da reinzugehen und zu sagen, Gott, komm rein hier. Ich plaudere hier nicht vor mich hin, sondern die Art, wie ich vor dir stehe, mit meinem Reden, mit meinem Geist, mit meinem Körper, soll dir sagen, es ist wichtig. Und ich möchte dich bitten, fang doch, wenn du es möchtest, ne? Fang doch überschaubar an. Nimm dir nicht eine Woche vor, nimm dir nicht 3 Tage vor, nimm dir vielleicht einen halben Tag vor oder wenn du sagst, ich mach's mal einen Tag lang. Ne? Ich habe das schon oft gemacht und ich muss sagen, man muss da auch reinfinden und seine Erfahrungen sammeln. Ne? Sonst wird man immer rechts überholt, weil das ist ja schon ein elementares Bedürfnis. Ne? Und man muss sich selber ein bisschen kennenlernen darin und seinen Weg finden, seine Balance. Aber meine Balance ist ja nicht deine Balance. Und erst einmal so einen Testballon starten, aber doch auch sagen, Gott, ich mache das jetzt hier nicht, weil ich spielen möchte, sondern das ist keine Trockenübung, ich habe ein Anliegen und das soll dir gelten. Es heißt in Sacharja 4, verachtet nicht den Tag des geringsten Anfangs. Also wenn das nicht eine Einladung ist, ja, weil Gott sagt, der Tag des geringsten Anfangs ist was Heiliges für mich. Ja? Da gehe ich rein, ich sehe dein Signal, ich höre deine Stimme. Ich weiß, was du mir sagen willst. Ich nehme das dankbar und wertschätzend auf und wir machen da was draus. Ne? Versteht ihr? Also nicht so eine Rolle einnehmen, so von wegen, jetzt versuche ich mal ein Säulenheiliger zu werden und nein, das endet eh im Verdruss, ne? Weil taugt nichts. Also spür bitte einem Anliegen nach, das du selber hast oder spür einem oder einem Anliegen, das Gott in dir stiften möchte. Und auch die kleinen, verzagten Schritte ins Fasten wird Gott segnen. Und ich wünschte, ich könnte jedem von euch jetzt auch persönlich in die Augen schauen und sagen, und dann guck doch mal, wie viel Vitalität das in deinem Leben auslöst. Weil Jesus gesagt hat, Gott steht zu seinem Versprechen. Ne? Er wird antworten. Da kommt was auf dich zu, Gott selbst, was wie Belohnung ist. Das wünsche ich dir. Amen.